Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Heute habe ich einen unserer Nachbarn zu Gast, der Geburtstag feiert. Was das mit uns zu tun hat und mit einem Fruchtsaft, hören Sie in der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Jan-Peter Petersen. Das Alma Hoppe liegt ja in Eppendorf und wir, die Komödie Winterhuder Fährhaus, liegen in Winterhude und doch sind wir ja nur ein Spuck weit auseinander. Ja. Und darum möchte ich dich zuallererst fragen, wie lebt es sich denn dort drüben in Eppendorf so?
Ja, also nicht anders als in Winterhude, würde ich sagen. Aber wir haben das auch festgestellt, also genau vor unserem Haus ist ja das Ortsschild, hier fängt Eppendorf an. Und da kann man aber ja nicht so viel drauf geben.
Meinst du nicht?
Nee, ich glaube, dass zum Beispiel, das haben wir ja auch bei diesen Theaternächten und so gemerkt, die Leute sind ja deshalb immer hierher gestürmt und das war ja für beide Häuser immer super, weil für die Zuschauer zwei Nutzen auf so engem Raum. Ja. Und das, ich meine, wir haben eine ähnliche Genre, sag ich mal, ein bisschen Ähnlichkeit gibt's ja, aber trotzdem ist es sehr verschieden. Ihr macht halt die klassischen Komödien, oder was heißt klassischen, also die klassische Komödie und Kabarett, beides ist aber ja von starker Unterhaltung bedingt und so. Und das passt irgendwie auch ganz gut zusammen. Ja. Ich werde das übrigens nicht vergessen, als wir eröffnet haben, haben wir von Ulf Maris persönlich ein Fußgeschenk gekriegt, dieses Symbol von euch. Das steht immer noch bei uns in der Garderobe. Ja. Toi, toi, toi für das Lustspielhaus. Ne? Das war für uns damals auch natürlich eine tolle Ermutigung.
Ja, da waren wir ja schon 5. Total alt.
Ja.
Also wir waren da ja schon fast in der Vorschule.
Ja.
Ihr werdet jetzt 30 und seit letztem Jahr leitest du zusammen das Haus mit deinem, also Achtung, 30-jährigen Sohn Max. Aber gegründet haben das Haus natürlich nicht du und dein Sohn. Ist ja klar, sondern Nils Lönnecker und du. Und ihr wart 39 Jahre lang ein Kabarett-Duo, was vor dem Lustspielhaus das Montmartre in Eppendorf hattet. Und da jetzt bestimmt alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon so einen kleinen Knoten im Kopf haben mit 30, 39, 35, mit den ganzen Zahlen, würde ich einfach mal sagen, wir fangen der Reihe nach an.
Okay.
Und wie gesagt, du bist ja schon seit 39 Jahren oder warst 39 Jahre lang mit Nils Lönnecker ein Kabarett-Duo.
Jo.
Wie hast du Nils kennengelernt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich mache diese Kabarettgeschichten ja schon ein bisschen länger. Und wir waren aber auf der Suche, wir waren damals, waren noch zwei andere dabei. Ne? So. Aber wir hatten eine große Ambition und wollten spielen, spielen, spielen und machen und so. Und das ist dann, wenn man das nicht professionell betreibt, und das war damals keineswegs der Fall, das ist dann für einige zu viel. So, also habe ich mich nach jemandem umgesehen, mit dem ich das wirklich so ambitioniert dann auch durchziehen kann. Und auf Nils bin ich aufmerksam geworden, den habe ich nämlich woanders spielen sehen. Und ist so eine, also ehrlich gesagt, das, was er da gespielt hat, das war irgendwo so ein, ich würde fast sagen, so eine Agit-Prop-Veranstaltung von der DGB-Jugend oder sowas. Und ich fand das ganz furchtbar, aber er war auch große Klasse. So. Und dann habe ich ihn einfach angesprochen. Ich sage, hey, das ist los und Kabarett und der nimmt den Plan so. Und dann sagt er, jo, klar, das probieren wir mal. Und das schlug gleich von Anfang an sehr gut ein, weil das, ja, irgendwie waren wir am Anfang schon eine super Mischung. Nils ist also ein sehr komischer, filigraner Spieler. Und die Leute sehen es wirklich gerne und es ist ja lustig, wenn er Sachen macht. Ich bin auch lustig, aber nicht so wie er.
Anders lustig?
Ja.
Und wie kamt ihr auf den Namen Alma Hoppe?
Das war eigentlich eine Verlegenheitslösung. Wir waren auf der Suche nach einem Namen, der im Grunde genommen nichts bedeutet, damit man nicht im Namen der Truppe irgendwie noch eine weitere Bedeutung, also mit, ich sag mal, Lach- und Schießgesellschaft wäre ein gutes Beispiel. Aber sowas wollten wir nicht. So, und dann haben wir, ja, ich glaube, da war auch eine Flasche Wodka im Spiel. Erinnerten wir uns an so einen Fruchtsaft, den wir aus unserer Kindheit kannten. Das war nämlich Alma Hoppe. Bleib schön gesund, trink Alma Hoppe. Und dann haben wir den Namen genommen. Und das eigentlich nachher, nach ein paar Jahren, kannte den Fruchtsaft ja keiner mehr, sondern nur noch uns unter diesem Namen. Und dann sind wir nicht wieder losgeworden, weil ne, die Leute sind halt gezielt zu einmal Hoppe gegangen. Und wenn wir dann den Namen nochmal geändert hätten, ja, das wäre nicht so schön gewesen. Seitdem müssen wir immer die Frage beantworten, was bedeutet das eigentlich? Nichts.
Oder es bedeutet Kindheit, Fruchtsaft.
Ja, ja. Ne? Also der Fruchtsaft ist die Vergangenheit und wir waren die Zukunft, so würde ich das mal sagen.
Also dann seid ihr erst irgendwie, wie kann man sich das vorstellen, von Ort zu Ort, von, weiß ich nicht, Firmenveranstaltung zu Firmenveranstaltung getingelt, bevor ihr das Montmartre bekommen habt?
Oder? Ja, genau. Also wir haben damals das Montmartre, das gab es ja vorher schon.
Genau.
Ja, und da haben wir praktisch unsere Zelte aufgeschlagen. Das war unser, in Hamburg war das unsere Hauptspielstätte. Aber ich weiß, wir haben zum Beispiel auch in der Werkstatt 3 und so haben wir gespielt. Also wo wir halt irgendwie Auftrittsmöglichkeiten hatten in Hamburg. Und dann gab es damals auch noch, werde ich nie vergessen, den Fool's Garden. Das war ein ganz kleiner Laden bei der Uni. Da war Sand auf dem Fußboden, also man ging da rein in wie einen kleinen Strand. Technisch war da praktisch nichts, aber immer ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Und da hatte eigentlich die damalige ganze Hamburger Szene hatte gespielt.
War nicht auch Rolf Clausen da?
Ja, klar.
Ne?
Genau.
Ich glaube, der hat da in unserer
Podcast-Folge
auch schon erzählt.
Haben sie da gespielt.
Mhm.
Mit Stefan auch und so, mhm. Ne? Und wir kennen uns ja auch aus diesen Zeiten. So, und da haben wir, das war unsere Hamburger Präsenz. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann versuchen wir auch bundesweit Fuß zu fassen und sind wahnsinnig viel auf Tournee gewesen durch ganz Deutschland. Und dann gab es die Möglichkeit, quasi die Bühne da Montmartre zu übernehmen. Das haben wir gemacht, das war 88. Und das ist natürlich auch ein Glücksfall, ne? Ende 89 war der Mauerfall und dann sind die Leute ins Kabarett gerannt. Wie blöd, da gab es einfach wahnsinniges Interesse. Und auf einmal, so ein Laden braucht ja auch eigentlich eine Zeit und zum Anlaufen und so, ne? Waren wir auf Wochen im Vorlauf, jahrelang ausverkauft. Also das
wie viele Plätze hatten die da?
Das waren so 120, 130 Plätze. Also ein klassisches Kleinkunsttheater, wenn man so will. Und das ist eigentlich auch schade, weil diese kleinen Kleinkunsttheater, die gibt es ja auch bundesweit kaum noch. Weil das war auch in Hamburg schnell ein Problem. Früher reichte das, du hast einen Spuckzettel an der Uni aufgehängt und ein Plakat mal hier und da und dann zack, war die Bude voll. Das ging irgendwann nicht mehr. Ne? Und dann alleine, um die Kosten für Werbung reinzubringen, brauchst du eigentlich mehr zahlende Zuschauer, um das alles zu refinanzieren. Und das ist, glaube ich, auch so der Garaus gewesen für viele Kleinkunsttheater.
Und wie kam dann der Sprung 1994 zum Lustspielhaus? Weil das war ja ganz früher, das gehört ja der Kirchengemeinde,
genau.
Das Gebäude. Und da war ja früher, wenn ich mich richtig erinnere, vom EDT der Malersaal auch drin mal.
Ja, ein ganz bisschen anders. Mhm. Also als wir den Saal da übernommen haben, war es vorher der Malsaal vom Thalia.
Ach, vom Thalia, so
ja,
war das.
Ja, vom Thalia. Die hatten
ja.
Nämlich für diesen Zweck,
mhm.
Haben die dann eigene Räumlichkeiten dann gefunden. Und bevor das Thalia da reingegangen ist, war das Ernst Deutscher Ader da und die hatten da ihre Probebühne. Deshalb war auch der ganze Fußboden komplett ruiniert, ja, weil die nämlich ihre Drehbühne auf dem Fußboden hatten, wo jetzt heute die Zuschauer im Saal sitzen, ne? Und das war eine, ja, also hier auch der Schütter damals, der sagte, ey, und ja, und unsere so junge Leute, und ihr wollt ein Theater aufmachen, natürlich gebe ich euch ein paar Tipps und so. Und da fühlten wir uns doch so sehr ermutigt. Und der Grund dafür war, das Montmartre war damals aus den Läden geplatzt, ne? Der Andrang war halt sehr groß, und haben wir gesagt, jetzt wäre schon ganz schön, wir hätten einen größeren Saal. Und das war ein Glücksfall, dass der dann auf einmal frei wurde.
Wie hat man denn davon überhaupt Wind bekommen, dass der frei wurde?
Naja, wir haben eine Maklerfirma beauftragt, sich umzuschauen, wo solche Gewerberäume zur Verfügung stehen. Ne? So, und die haben den entdeckt und dann sind wir mit denen auch einig geworden. Was, muss ich auch sagen, ein Glücksfall war insofern, weil der Vermieter ist in diesem Fall ja diese Kirchengemeinde und die brauchen Geld für ihre Gemeindearbeit und vermieten den, weil sie den auch gar nicht brauchen, den Saal. Und das ist ein seriöser Vermieter und kein Gierlappen, sag ich mal. Ja, das ist ja für den, um den Bestand eines Theaters. Und wenn du machst einen Laden neu, dann sagst du, ja, wenn ich schon in 5 Jahren mit riesigen Mieterhöhungen oder so zu rechnen habe, das ist ja ganz schwer zu kalkulieren und das in Kauf zu nehmen. Und das war von Anfang an auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit denen.
Aber das ist ja eigentlich nicht als Theater konzipiert, das Haus,
nee,
oder?
Das war ganz ursprünglich, als es gebaut wurde, sieht man auch, es gibt ja vergleichbare Gebäude. In Hamburg ist das mal sowas wie ein Gemeindesaal von denen gewesen. Und welche Nutzung das bis nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, das weiß ich nicht so ganz genau zu sagen. Aber danach ist das auf jeden Fall nie wieder als Gemeindehaus und für solche Zwecke genutzt worden. Das war dann, nach dem Krieg war das mal ein Kino, dann haben sie da ein Theater wieder reingebaut. Und dann sind praktisch nicht Bühnennutzung da reingegangen. Ne?
Ja, weil habt ihr denn überhaupt, auch wie wir, diese Problematik mit Lagerplatz und Lagerräumen? Oder also Platzmangel, also bei uns ist das größte Problem ja wirklich der Platzmangel.
Naja, ich sag mal, wir haben dann irgendwann, die hatten unten die Kellerräume, da war früher mal so ein Kindergarten drin, den haben die dann aufgegeben und dann haben wir das alles dazu bekommen. Da haben wir auch wie Büros nach unten ausgelagert und haben da eben auch Fundus und diese ganzen Dinge dann reinsortieren können. Weil wir haben früher ja auch aufwendige Bühnenbilder gehabt. Ne? Ich hätte jetzt so gesagt, der Bedarf bei euch ist natürlich viel größer. Ihr habt ein Bühnenbild und da ist noch ein Sessel und da was und hast nicht gesehen. Und wir haben damals auch Prospekte malen lassen. Das war ja noch nicht mit Videoprojektionen und dem ganzen Kram, sondern die wurden ja richtig noch gemalt. Da gab es Leute, das war deren Beruf. Das sind ganz großartige Leute.
Ilse Rüder zum Beispiel. Die hat doch auch irgendwie so ein dieses Sammelplakat von euch.
Mal ja, mit diesen ja, einzelnen. Ja. So, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich nicht mehr alle Namen so weiß. Klar. Aber das war ganz toll. Und dann haben wir haben da mal einen Friseursalon und eine Schlachterei reingebaut. Und also, das hätte jetzt auch bei euch auf die Bühne gepasst. Ne? Und das muss ja alles irgendwo hin. Das Ätzende ist, und das würde ich heute aufgrund meines Alters nicht mehr machen, wenn ich irgendwo hinfahre auf Tour und ich muss so viele Sachen mitschleppen. Das ist ja auch körperlich sehr anstrengend. Das würde ich ja gar nicht mehr schaffen. So, und jedenfalls haben wir, was Bühnenbild angeht, im Laufe der Jahre immer ein bisschen mehr abgerüstet und haben dann auch andere technische Mittel gefunden und dann ist auch der Platzbedarf nicht mehr so gestiegen.
Seither, in diesen 30 Jahren, sind ja 65 Alma-Hoppe-Programme entstanden und über 5.500 Vorstellungen von euch. Jo. Also ich meine, da kommen ja noch die ganzen Gastauftritte dazu, weil euer Konzept ist ja, ihr habt eure Programme, aber ihr gebt ja wahnsinnig vielen Kabarettisten und Kabarettistinnen eine Bühne.
Ja.
Wie habt ihr euch dieses Konzept überlegt? Kam das dazu?
Klar war, dass wir wollten, und die Chance war ja gut, weil wir waren, als wir den Laden aufgemacht haben, waren wir schon mal als Kabarett-Duo, wir waren schon so eine gewisse Adresse, sag ich mal, wie so ein kleiner Markenartikel. Und das wollten wir natürlich aufbauen. Deshalb war das Konzept von Anfang an, wir machen praktisch die Hälfte des Spielplans und die andere Hälfte sind möglichst hochkarätige Gastspiele, damit du auch immer die Quote halten kannst. Ne? Weil wir mussten das ja alles aus eigener Kraft finanzieren. Und den Rest sind wir dann ja auf Tournee gewesen, haben auch gespielt wie die Blöden. Ich bin aber ja Vater geworden und deswegen meines Spagates zwischen Hamburg und München und so haben wir dann gesagt, ja gut, jetzt spielen wir noch bei uns und machen so den Speckgürtel von Hamburg, die Stadttheater, so als Gastspielorte und das ist es dann soweit für uns. Und dann haben wir einfach nur, weil wir das ja oft gefragt worden sind nach so vielen Jahren, was habt ihr denn überhaupt gemacht? Und da kam halt, wenn man das durchzieht, kamen tatsächlich 65 Programme raus und über 5.500 Vorstellungen, die Nils und ich zusammen gemacht haben. Weil wir haben einfach gern gespielt.
Und ihr wart ja auch immer gut besucht und beliebt.
Ja,
ne?
Zum Glück,
ich meine,
ja.
Das kommt ja auch noch dazu. Man kann ja gerne spielen, aber wenn keiner kommt,
ja, klar.
Dann ist das ja sehr einseitig. Seit jetzt 2023 ist dein Sohn Max, seines Zeichens ja auch Kabarettist, mit dir zusammen die Leitung, wenn ich das richtig verstanden habe, des Hauses. Und du warst ja immer in dem Duo Nils und du sozusagen der Innenminister, also hast die meisten Programme geschrieben und Nils war ja eher so der Außenminister und hat sich auch viel um die Außenwirkung des Schlussspielhauses gekümmert.
Ja.
Wie ist denn die Teilung jetzt? Gibt es da überhaupt so eine klare Teilung wie vorher?
Naja, ich sag mal, keiner konnte so gut mit Leuten, die nach der Vorstellung Fragen hatten und ob das nun Zuschauer waren oder irgendwelche Menschen, die gesagt haben, hey, und wir wollen euch für eine Veranstaltung buchen oder irgendwie so. Die Kommunikation war bei Nils in besten Händen. Das verstand er sehr gut. Also da würde ich auch gar nicht versuchen, damit zu konkurrieren. Jetzt muss ich natürlich viel von den Sachen auch machen und das ist jetzt ja auch nicht so das Problem. Aber das war wirklich, das ist Nils großes Fund. Das war einfach toll. Die Leitung des Hauses, was jetzt Personal und das, ne, ich sag mal so, die großen Beträge angeht und Planung und so und das Schreiben von der Programme, das war halt immer meine Aufgabe. Und für das ganze operative Geschäft hatten wir aber schon seit vielen Jahren, das ist jetzt ja auch noch so, haben wir ja ganz tolle Mitarbeiter, die das machen. Also Jeanette zum Beispiel, die das ganze Büro und die ganze Planung, auch bei der Programmplanung sehr, sehr, sehr maßgeblich ist. Daran hat sich nicht so viel geändert. Und insofern hat sich, außer vielleicht in der Außenwahrnehmung, dass es jetzt kein Duo mehr gibt und dass Nils die Leute nicht so gut mehr ankurbeln kann, weil er einfach nicht mehr da ist, hat sich substanziell eigentlich nicht so viel verändert. Und Max kommt jetzt dazu. Und Max ist ja gelernter Schauspieler und ist auch schon seit vielen Jahren im Geschäft, also auch in Sachen Kabarett. Die Seite ist natürlich sehr günstig. Ich sag mal, so als Vater findet man das natürlich ganz cool, wenn sich das so ergibt, ne? Und diese ganze, alles was mit Intendantentätigkeit zu tun hat, da muss Max jetzt so langsam reinwachsen. Das machst du nicht mit dem Fingerschnipp und dann hast du es auch mal. Da muss man einfach viele Dinge, einfach Bereiche übernehmen mal und mal gucken, was ist denn da alles und wie fühlt sich das an und an welcher Schraube muss ich drehen, damit was passiert. Das muss man einfach erfahren. Und das machen wir so langsam jetzt.
Wie schreibst du eigentlich immer oder hast zumindest diese Programme geschrieben? Also du nimmst ja wahrscheinlich viel aus dem Leben heraus, ne? Worüber du dann ja sprichst und was du, naja, durch einen Kakao ziehen kann man das nicht sehen, sondern was du aus verschiedenen Perspektiven dir anschaust.
Ja.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Passiert das dann unter der Dusche und dann springst du schnell raus und schreibst was? Oder hast du tatsächlich dir Phasen und Blöcke ja, bereitgelegt, wo du sagst, jetzt setze ich mich hin und jetzt fange ich an zu schreiben?
Das ist tatsächlich ziemlich klar getaktet gewesen immer. Weil klar war, wir haben praktisch innerhalb von 2 Jahren immer 3 Programme gemacht. Und diese hohe Zahl von Programmen musste deshalb sein, damit wir zuverlässig immer die Quote halten für unser Haus. Es ist ja klar, wenn du jetzt zum Beispiel als Kabarettisten bundesweit ständig auf Tour bist, bis du das Programm abgespielt hast, das machen deshalb viele Kollegen, brauchen 3 Jahre für oder so, wo sie sagen, so jetzt machen wir mal was Neues. Und da war bei uns aber der Druck ganz anders. Wir mussten einfach, und das war so der Termin, irgendwie Ende April ist immer eine Premiere und dann gibt es dann auch mal in dem und dem Abstand dazwischen ein Programm, sonst kommst du ja nicht auf diese Zahl. Und deshalb bin ich zum Beispiel immer, der Dezember war ja immer Hauptkampfmonat, sag ich mal, so der schönste Monat für Theaterbetreiber, das kennt ihr ja. So, und da haben wir jeden Tag gespielt, ne, und teilweise mehrere Vorstellungen und so, ihr wisst ja, wie das so ist. So, und gut, da war ich noch jünger, da habe ich das gut durchgehalten und jetzt auch, ne, so. Aber das haben wir immer durchgezogen. So, also ist klar, am 1. Januar das große Durchatmen. Und dann bin ich meistens dann ja nach München und dann in die Berge und dann habe ich gesagt, so Ende Januar muss ich mit dem fertigen Konzept für das nächste Programm herkommen. Dafür musst du dir dann ein paar Tage blocken, einfach so. Da konntest du aber die Uhr nachstellen. 3 Tage passiert in meinem Kopf gar nichts, weil man irgendwie, ja, ich weiß nicht, es lagert noch so viel. Nicht, dass man so problembeladen ist, aber man ist beschäftigt noch mit dem einen oder anderen. Und richtig neue Ideen, da musst du dir ein bisschen was gönnen. Und dann, ich bin immer gerne im Schnee, in den Bergen spazieren gegangen, ne, und habe das Leben so genossen. Und dann nach 3 Tagen kamen dann die ersten Ideen. So, und dann war praktisch bis Mitte Februar, man weiß ja, man muss mit dem Pressetext, das muss ja alles schon früher fertig sein, als das ganze Programm fertig ist. Ja, das ist dann alles in dem Zeit gelaufen. Und der März war der Hauptschreibmonat. Da habe ich mich eigentlich über einen kompletten Monat nach München zurückgezogen und habe das gemacht. Und dann haben wir im April geprobt. Das war eigentlich jedes Jahr so.
Und das sind dann die Dialoge sozusagen, die du dann aufgeschrieben hast, wie ein ganz normales Theaterstück halt, ne?
Ja, genau.
Und habt ihr das dann noch zusammen besprochen oder ist das in der Probenarbeit dann passiert? Die Anpassungen.
Naja, so genau hat mich das ja noch nie jemand gefragt. Ja, also wir haben ja auch immer einen Regisseur ja gehabt. Ja, so, und wenn ich da jemanden hervorheben soll, dann ist das jetzt natürlich Henning Fenske, ja, der uns ja auch weitergebracht hat, weil er einfach ein toller, treibender Regisseur ist und sehr genau ist und auch inhaltlich auch sehr genau. So, und ich bin dann praktisch mit dem Textkonvolut bin ich angekommen. Dann haben wir zusammen erstmal eine Woche Redaktion gemacht. Ja, damit du also auch einen dramaturgischen Aufbau gescheit entwickeln kannst für so ein Programm. Das besteht ja in der Regel aus Nummern und dann wird irgendwie ein überhängendes Thema so genommen, damit die Figuren funktionieren. Das musst du dann in der Zeit festzurren und dann sind 3 Wochen, jeden Tag haben wir halt geprobt. So, das war.
Habt ihr das dann auch, also wir haben ja immer Vorpremieren, vor der Premiere, um mal so ein bisschen zu testen beim Publikum, welche Witze kommen an, welche nicht, wo muss man vielleicht noch mal feinjustieren. Habt ihr sowas auch oder geht ihr sozusagen sofort raus damit und justiert dann währenddessen irgendwann fein?
Nee, nicht ganz. Also wir haben tatsächlich immer 5 Tage vor unserer Premiere, das war Standard, jedenfalls die vielen, vielen, vielen letzten Jahre, haben wir meistens in der Lola in Lohbrücke, Bergedorf, haben wir eine Vorpremiere gemacht, weil du einfach mal gucken musst, läuft's. So, meistens war das so, dass du hier und da eine Stellschraube hattest, weil ich gesagt habe, hey, wir haben so gelacht auf der Probe, wieso finden die Leute das nicht so grandios? Und andere Sachen haben dich überrascht, wo du sagst, ja, ne, vielleicht hast du sie auch schon so oft aufgesagt bei der Probe, was soll denn da witzig sein? Und dann beöbeln sich die Leute oder kommen nachher an und sagen, hey, das war aber besonders gut und so. Also das auszuprobieren in der Hinsicht, was war immer gut, dann hatten wir noch 5 Tage Zeit, um so Kleinkram dann zu proben. Und dann haben wir die Premiere rausgehauen. Es ist danach dann so, dass du sagst, nach 10 Vorstellungen, die du hast, weil du unter diesen Live-Bedingungen ja ne, so immer noch sagst, oh ja, ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr drauf gehen und da und so, ne, dann machst du dir vor. Aber nach 10 Vorstellungen ist das eigentlich ganz fertig.
Wenn du auf die 30 Jahre zurückblickst, und wir nehmen jetzt mal bewusst nur die 30 Jahre im Lustspielhaus, wie würdest du sagen, hat sich der Humor verändert? Kannst du das so in Worte fassen, ein Gefühl formulieren in Worte?
Naja, ich würde mal sagen, jetzt gehe ich mal von uns hin so ein bisschen weg, sondern mehr aus der Warte des Veranstalters, was ich so beobachte, ist, erstens hat sich, was das Kabarett jetzt speziell angeht, hat sich das ein bisschen durchgesetzt, was Nils und ich von Anfang an auch schon gemacht haben, nämlich diese ganz klare Vermengung von klassischem Kabarett. Und dann ist der Text auch sehr gedrechselt und, ne, und hat eine eigene Textqualität und sehr komödiantische Sachen. Wir haben einfach auch viel Blödsinn gemacht, einfach aus der Bühne. Es war einfach lustig. So, und damit waren wir, ja, für Puristen waren wir nix, ja?
Für Kabarettpuristen.
Für Kabarettpuristen waren wir nix, ja? Weil die gesagt haben, hey, ich bin ein ganz knallharter Fenske- oder Buchholz-Fan oder eben so. Die haben gesagt, ja, tolle Sachen dabei, aber mit dem anderen Blödsinn kann ich nichts anfangen. Aber es hat uns insgesamt ein sehr breit gefächertes Publikum beschaffen können, weil für viele Leute einfach was dabei war. Also die sind hingegangen und haben einen tollen Abend gehabt. Ne? Weil wir haben das Niveau nicht vernachlässigt, aber Blödsinn muss ja auch mal sein. So. Und heute würde ich sagen, dass diese ganz normale Mischung aus sehr unterhaltsamen Elementen und klaren Inhalten und Positionen im Kabarett, sagen wir mal, sich insgesamt auch für Solisten so durchgesetzt hat. Das ist einfach sehr viel lustiger geworden. Lustiges Kabarett gab es immer, aber es ist nicht mehr so bierernst und nicht mehr so moralinsauer. Und das hat dem Kabarett sicherlich sehr gut getan. Und jetzt muss man dann drüber noch was anderes legen. Das ist so meine Beobachtung von der Szene insgesamt. Es lachen so viele Leute über das, was man so früher als derben Humor bezeichnet hat. Da bin ich jetzt auch nicht immer so für zu haben. Für einen guten, dummen Spruch immer. Ja, ich finde auch Karlauern, finde ich, hat seinen Platz. Aber, und dann wird nochmal draufgehauen und nochmal und so. Aber das spricht das Humorbedürfnis vieler Leute an und deshalb gibt es das inzwischen so viel. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ich glaube, dass wir mit dem, was wir an Programm anbieten bei uns im Lustspielhaus, aber eine so große Vielzahl an Künstlern haben, die von jedem Gemenge da irgendwie, der eine macht das mehr, der andere das oder die. Ne? Frauen gibt es ja immer noch wenig bisher in unserem Genre, aber auch die bedienen ja eine große Vielfalt, die machen ja auch sehr verschiedene Sachen.
Wer kommt denn jetzt so in eurer neuen Spielzeit?
Ach, an Künstler?
Ja, noch zusätzlich. Also natürlich du und auch Max sind natürlich dann auf der Bühne. Habt ihr zusammen ein Programm, Max und du?
Na, wir haben ja im Dezember, November, Dezember letzten Jahres, das war ein Versuchsballon, wir haben gesagt, hey, wir machen ein neues Ensemble. Und das Max und ich haben das zusammen mit Katie Freudenschuss gemacht. Und das, die Idee war erstmal 3 Leute, nicht 2, sonst sagen alle, hör die anderen, ne, so, und die sind wir gewohnt, die Vergleiche sind da nicht so anfallen. Und dass wir auf diese Art und Weise diese für Nils und mich typische Mischung aber als Stil erhalten, indem wir hier sehr klare musikalische Elemente jetzt mit reingenommen haben, da ist Katie natürlich ein super Kader für, sag ich mal, weil was die drauf hat, ist ja wirklich enorm. Und Max und Katie können auch gescheit singen. Also du möchtest das nicht, dass ich dir jetzt was vorsinge. Ja, also wir haben, Nils und ich haben auch immer gesungen auf der Bühne, das war nicht schön, aber wenn es gut war, war es witzig. Ja, so. Aber die beiden können das einfach, ne? So. Und Max kommt ja vom Schienen und man sieht ihm auch an, dass er so ein, guter Schauspieler ist. Und insofern haben wir die Reize jetzt wieder so breit aufgefächert. Das ist, ja, das war der Versuch, nehmen die Leute das an oder nicht? Und ich sag mal, das hatte am Anfang so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und dann ist das richtig durchgeknallt. Und deshalb gibt es jetzt im Spätherbst auch eine Neuauflage. Und dann spielen wir das Programm auch länger. Also insofern, ja, das wird es geben. Also das sind die Hausproduktionen. Max Soloprogramm, mein Soloprogramm und dieses Trio wird es geben. Und ansonsten haben wir natürlich versucht, im Spielplan nach wie vor die alle sehen wollen und die zur Creme des deutschen Kabaretts gehören, die kommen natürlich weiter zu uns. Und haben jetzt aber auch das Programm ein bisschen vielfältiger gestaltet. Nicht nur, weil wir jetzt sehr viel mehr Gastspieler haben müssen, weil wir ja nicht mehr so häufig spielen selber, sondern auch, um auch jüngere Zuschauer zu kriegen. Weil das ist ja das Problem, werdet ihr auch kennen. Das Publikum ist ja immer älter geworden. Also Nils und ich haben immer gesagt, Herr, unser Publikum hat sich eigentlich nie verändert. Die waren immer 10 Jahre plus minus unser eigenes Alter. So, und jetzt gucken wir mich an, wie ich aussehe. Das kann man dann durchs Radio zum Glück nicht sehen. Unser Publikum ist mit uns älter geworden und damit das gleiche Problem wie in allen anderen Theatern auch. Die Struktur ist so, wenn wir da nicht irgendwie die Kurve kriegen und die Jüngeren dazu kriegen, regelmäßig ins Theater oder Kabarett zu gehen, dann werden viele Theater wirklich vor großen Schwierigkeiten stehen. Und die Lösung kann natürlich dafür sein, dass man vermehrt auch wieder junge Künstler irgendwie so populär macht oder populäre junge Künstler einlädt, im Theater zu spielen, dass die auch jüngeres Publikum ziehen.
Gibt es denn im Kabarettbereich tatsächlich auch, also ich definiere jetzt mal jünger, zwischen 20 und 40 Jahre, weil Abdil Karim zum Beispiel, der ist ja auch schon über 40, oder?
Ja, klar.
Also der ist ja eigentlich nicht mehr jung, wenn man jetzt sagen würde, ja, das sieht jüngeres Publikum vielleicht, aber rein.
Naja, auf jeden Fall ist er schon mal 20 Jahre jünger als ich. Ne? Also,
ja, es ist halt immer die Perspektive, ne?
Ja, das ist klar.
Die man einnimmt.
Also ich sag mal so die Jahrgänge der 40er, weil da gibt es ja viele tolle Kollegen, die inzwischen auch schon super ran haben und wo ganz viele Leute sagen, oh, den oder die will ich jetzt unbedingt sehen. Ne? So, also die müssen unbedingt ihren Platz natürlich haben. Das sind so die Neuen, jetzt älter werden, dann sag ich mal. Ne? So. Und Max zum Beispiel ist ja jetzt 30. Klar, der gehört zu der Generation von Künstlern, die auch schon so professionell arbeiten, dass die in so großen Häusern spielen können. Das ist ja klar, wenn du jetzt eine Kleinkunstbühne hast, wo 100 Leute reinpassen, da kannst du ganz andere Künstler mit veranstalten, ja, die nicht so bekannt sind, aber wo es genug Neugierige gibt, die sagt, oh ja, und da habe ich mal gehört und so. Aber wenn du diese 100 Leute in den großen Saal verpflanzt, das kann eine schwierige Veranstaltung werden. Muss nicht, ne, so. Und deshalb versuchen wir jetzt mehr und mehr Künstler, also ich sag mal, die sehr, seit längerer Zeit schon professionell arbeiten, aber die noch nicht so bekannt sind, vermehrt in unserem Haus zu etablieren. Und es gibt aber auch welche, die schon wahnsinnig erfolgreich sind.
Ja, trotz ihrer Jugend, ihrer biologischen Jugend.
Ja, unbedingt. Und Jeanette also, hatte eine tolle Idee. Und zwar haben wir ein Leibpostcard gemacht, das werden wir öfter mal machen. Ich habe gedacht, ich staune jetzt ja nur noch. Das sind zwei, ich habe jetzt leider ihren Namen nicht parat. Die machen so eine True-Crime-Serie. Ne? Mhm. Puppies in Crime heißt die. Und das machen sie schon länger. Die sitzen also im Prinzip zusammen und unterhalten sich. Das ist eigentlich ein reiner, ohne Bild-Podcast, also ganz normales Podcast. Und so hat wahnsinnig bundesweit unendlich viele Follower, die das regelmäßig anschauen. Die unterhalten sich über Kriminalfälle. Das ist nicht witzig oder so, sondern die reden mit, und wen würde ich eher verdächtigen und diese ganzen Ebenen. So, und das ist ja beliebt. Und die wollten eine Live-Tour machen und dann waren wir eins von den 5 Theatern ausgesucht haben. Und wir hatten das noch nicht auf unserer Homepage und gedruckt war auch schon noch nichts, aber die hatten das auf deren Homepage. Ne? Zack, die Veranstaltung war Monate im Voraus ausverkauft und gekommen sind ganz, ganz viele junge Leute, ich würde mal sagen bis 30. Ja, und das Problem ist ja auch, du musst ja solche Veranstaltungen finanzieren. Die haben den normalen Theaterpreis bezahlt. Das war jetzt nicht, dass man das jetzt mit übermäßigen Ermäßigungen da stützen musste. Das Interesse war sehr groß. Es gibt also bestimmte Formate, die sehr angesagt sind und wo man junge Leute für bekommt, dass sie sagen, hey, dann gehen wir da mal ins Theater. Vielleicht ist das, dass sie sagen, ach, ist ja interessant, was läuft hier noch?
Genau, wenn man sie erstmal drin hat.
Funktionieren. Aber ich sag mal, man muss versuchen, dass die überhaupt, wenn es eine Veröffentlichung von uns gibt, schauen, werden die aufmerksam auf unsere Sachen und erfahren auch, was bei uns läuft.
Mhm. Es hat ja 34 Jahre gedauert, bis du dein erstes Soloprogramm geschrieben hast, zumindest solange du mit Nils jetzt immer zusammen warst und dann auch auf die Bühne gebracht hast. Und das Soloprogramm heißt ja Hamburger Jung, Leben zwischen Fisch und Kopf. Warum hast du dir so lange damit Zeit gelassen?
Ja, ehrlich gesagt, ich hatte gar keine Zeit für. Ich habe ja vier Kinder und das Privileg, sagen wir mal, von meinem Job besteht ja auch darin, dass du einfach auch für Kinder viel Zeit haben kannst, wenn du es möchtest. Und ich wollte es immer gerne und da war der, ne, vier Kinder halten einen schon so in Schach. Und dann lädst du dir nicht parallel zu dem Spielbetrieb, den du schon hast, noch was auf. So. Aber dann zeichnete sich ja ab und Nils sagte, nö, ich glaube, ich mache das nicht mehr so lange. Und dann war das eine ganz gute Idee zu sagen, ja gut, das mache ich auch mal solo. Und Nils hatte ja schon viel früher angefangen, Solo-Programme zu spielen. Und dann habe ich das gemacht. Und jetzt ist es ja inzwischen schon mein drittes Programm.
Und wie ist es für dich, so ganz alleine auf der Bühne?
Ja, das hat mir von Anfang an viel Spaß gemacht. Nils sagte da, ey, Janni und Hor, das ist viel anstrengender als zu zwei. Da ist was dran und es ist auch nicht ganz richtig. Es ist beides gleichzeitig. Man ist natürlich viel fixierter auf sich selbst, wenn du das ganz alleine machst und du musst ja konzentrierter arbeiten in der Hinsicht, weil du sagst, ja, der andere nimmt dir das ja nicht wahr. Wenn du jetzt mal einen Hänger hast oder so, dann hat die Spielastik das ja hergegeben. Das haben die Zuschauer im Zweifel ja gar nicht so gemerkt. Das ist, kann man anstrengender nennen oder so. Ne? Vielleicht muss man konzentrierter sein und disziplinierter vor allen Dingen. Aber es ist nach wie vor das Gleiche. Das Licht geht an, du kommst auf die Bühne, Adrenalinschub und dann legst du los und hast Spaß dabei. Das hat sich nicht geändert und das bekommt einem. Ach hier, kriegst du den Applaus auch nur für dich allein. Das fühlt sich auch ganz gut an.
Also ich muss ja sagen, herzlichen Dank schon mal für diese mega tolle Nachbarschaftsgemeinschaft. Denn was viele ja nicht wissen, wenn man irgendwas ist, man kann ja immer schön den Hörer in die Hand nehmen und sich gegenseitig helfen. Und das ist ja immer ganz toll. Ich finde das in Hamburg ja eh hervorzuheben, dass die Theatergemeinschaft hier in Hamburg nicht gegeneinander arbeitet,
sondern
tatsächlich zusammenhält und man hier jeden immer anrufen kann und sagen kann, könntest du mal so. Und wenn es irgendwie geht, hilft man. Also und ich wünsche euch, ja, was soll ich euch wünschen, noch viele Jahrzehnte weiterhin.
Ja, das kann ich ja nur erwidern.
Genau, des Erfolges, dass also, wir gemeinsam alt, lass uns gemeinsam alt werden.
Würde ich das gar nicht aushalten.
Genau, ich würde sagen, wir werden jetzt gemeinsam steinalt und ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch.
Aber gerne.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.